Fotografie neu denken, der Podcast, Staffel 3.
Ja, moin und schönen guten Tag zu meinem Podcast Fotografie neu denken. Heute spreche ich mit einer Künstlerin, die 1981 in Düsseldorf geboren wurde. Sie studierte in Pittsburgh an der Carnegie Mellon Universität. Sie studierte in Moskau am Surikow-Institut und schließlich an der Universität der Künste in Berlin. Liebe Pola, herzliche Grüße nach Berlin.
Hallo Andy, liebe Grüße nach Essen.
Ja, meine erste Frage, Pola, wie bist du denn zur Fotografie gekommen?
Also ich habe, bevor ich Kunst studiert habe, hatte ich Schauspiel angefangen zu studieren und da aber relativ schnell eigentlich festgestellt, dass das, was mich daran interessiert, nicht das ist, dass ich selber auf der Bühne stehe oder vor der Kamera, sondern dass tatsächlich eher ich so einen Blick auf Darstellung, auf Figuren, Figurenentwicklung ist. Und hatte dann dieses Schauspielstudium abgebrochen und bin an die UdK gegangen, habe da Kunst studiert und ziemlich selbstverständlich mich dann eigentlich mit Fotografie und Film, Video beschäftigt. Und was ich daran interessant fand, war, dass eigentlich das, was die Fotografie einem, dass die Fotografie einem die Möglichkeit des Perspektivwechsels gibt und eigentlich genau das, was ich ja von dem einen Studium zum anderen, also von vor der Kamera zu hinter der Kamera vollzogen habe, ja, für mich ein wichtiges Moment des Arbeitens mit der Kamera ist. Und dann hatte ich tatsächlich auch anfangs noch mit mir selber vor der Kamera gearbeitet, bis ich, sagen wir mal, sicher genug war, mich mit anderen Menschen zu beschäftigen, beziehungsweise das Gefühl hatte, ich kann das verantworten, jemand anders vor die Kamera zu stellen.
Gab es da irgendwie eine Initialzündung oder warum ist es dann ausgerechnet die Fotografie geworden?
Naja, einerseits ist der Film tatsächlich nicht weit weg, wenn man sich mit Schauspiel beschäftigt oder mit Darstellungen. Und für mich gibt es da jetzt auch gar nicht so eine ganz klare Trennung zwischen Fotografie und Film, sondern sagen wir, das Arbeiten mit der Kamera im weitesten Sinne hatte für mich da eine gewisse Selbstverständlichkeit, die mit Sicherheit auch daher kommt, dass ich mit Fotografie groß geworden bin. Ne? Dass ich eigentlich so, wenn man will, dritte Generation bin, die fotografisch arbeitet. Insofern war das für mich eigentlich immer ein völlig selbstverständliches Medium, mir ein Bild der Welt zu machen.
Ja, sehr spannend. Erzähl mal ein bisschen, dritte Generation Fotografie.
Mein Großvater war Fotograf, Garnisonsfotograf der Roten Armee, war Industriefotograf von ja, großen Anlagen, Traktoren, Werken in der DDR und hatte zusammen mit meiner Großmutter eins der ganz wenigen Farbfotolabore in der DDR, neben Agfa Wolf, und hatten die eins hier in Brandenburg, in Plaue. Und dann sind die Ende der 50er Jahre in die BRD übergesiedelt. Dann die nächste Generation ist mein Vater, Klaus Mettig, meine Mutter, Katharina Sieverding, die auch beide fotografisch arbeiten. Und insofern bin ich dann die dritte Generation zusammen mit meinen Brüdern, die sich mehr oder weniger auch damit beschäftigen.
Ja, du hast gerade so schön berichtet, dass du mit Fotografie aufgewachsen bist. Und es gibt ja diese Diskussion auch, und das ist jetzt meine Frage, wie gehst du damit um? Wie hast du das erlebt? Dass viele sagen, dass dieses analoge Fotografieren halt im Gegensatz zur digitalen Fotografie viel entschleunigter ist und viel, viel langsamer und der Prozess ist viel langsamer.
Also sagen wir mal so, das ist mit Sicherheit nicht das Einzige, diese ganze Debatte digital-analog ist natürlich wesentlich komplexer, aber für mich spielt das nicht mehr so eine Rolle wie noch während des Studiums, wo ich dann irgendwann überlegt habe, fange ich jetzt an, digital zu fotografieren oder nicht. War die Qualität auch irgendwie noch nicht interessant genug für mich oder ausreichend genug. Was jetzt ja natürlich was völlig anderes ist bei dem, was digitale Fotografie da an Möglichkeiten bereithält. Aber ich glaube schon, natürlich ließe sich das, lässt sich auch diese Entschleunigung oder diese Prozesshafte lässt sich auch im Digitalen, ins Digitale übertragen. Allerdings mit einer ganz anderen, ich glaube, das muss man ganz anders konzeptuell dann angehen oder sich tatsächlich so vornehmen, weil selbst wenn man es ausschaltet, ist man ja doch permanent auch mit seinem, also wenn man dieses, kann man ja bei den digitalen Kameras, dass nicht permanent das Bild dann hinten auf dem Display erscheint. Selbst wenn man das ausschaltet, ist man in allen anderen Situationen, wo man mit dem Handy irgendwie hier und da mal schnell was fotografiert, immer in diesem Moment, dass man sofort eigentlich das Bild nicht mehr als Bild sieht, sondern so, wie es auf dem Display aussieht. Und dieses, da entsteht irgendwie, entsteht was anderes, als wenn das, ja, sagen wir mal, die Aufnahme erstmal ein bisschen ruht und man in einer anderen Stimmung, einem anderen Licht, einem anderen, keine Ahnung, mit einem anderen Blick dann darauf guckt, was hat man eigentlich gestern aufgenommen oder was hat man vor 5 Wochen aufgenommen.
Ja, das hört sich ja sowieso nach einem entschleunigten Prozess an, den du dann da anstrebst. Wie entscheidest du denn dann eigentlich, wann ist eine Arbeit oder ein Bild fertig?
Also schnell bin ich sowieso nicht. In dem, weder wie ich arbeite, noch wie dann es tatsächlich zu finalen Bildern kommt. Das hat aber auch ganz viel damit zu tun, dass ich ja sehr viel mit Menschen arbeite und diese Arbeiten immer auch aus einer Form der Beziehung mit meinem Gegenüber und aus einer Intensität entstehen. Und die lässt sich nun mal nicht immer auf Knopfdruck herstellen.
Ja, wie findest du denn dann diese Modelle, mit denen du arbeitest? Also du arbeitest ja immer sehr intensiv mit Menschen.
Also das, auch das ist unterschiedlich. Das kann man mal vielleicht an 2 Beispielen versuchen, etwas deutlicher zu machen. Es gibt diese Werkgruppe fast, die ich gemacht hatte zum Boxen und vorher zum Wrestling. Und da interessierte mich das thematisch. Ich wollte, nachdem ich ein Jahr lang Wrestler fotografiert hatte, wollte ich mich mit dem Boxen beschäftigen. Da war also das Thema irgendwie, oder sagen wir, der Zusammenhang stand im Vordergrund und dann gab es dazu auch das erste Mal, was es sonst bei mir seltener gab, eigentlich ein Skript, das wurde ein Film. Und ich hatte eine Vorstellung davon, was eigentlich diese beiden Boxer, diese Figuren, die da auftauchen sollten, wie die aussehen sollten. Und die habe ich dann ganz klassisch gecastet hier. Bin durch die Berliner Boxclubs gegangen und habe geguckt, wen finde ich und wie kommen wir da zusammen. Und dann gibt es aber andere Arbeiten, wo das Menschen sind, mit denen ich ja eben schon sehr lange zum Beispiel befreundet bin und an denen mir irgendwas auffällt oder an denen mich was ganz spezifisch interessiert. Und da kann das teilweise ja, Jahre dauern, bis mir dann auf einmal klar wird, was das eigentlich für eine Entsprechung im Bild wäre oder was das passende Bild dazu wäre. Und ja, es muss eine Form der Beziehung dann schon sein. Und das hatte ich dann tatsächlich auch mit denen, die ich gecastet habe. Und die Beziehung vielleicht auch in dem Fall darüber entsteht, dass man zwar aus unterschiedlichen Perspektiven, aber am gleichen interessiert ist. Die sind tatsächlich Boxer und sind interessiert am Boxen als Boxen und ich eben am Boxen als vielleicht auch Bild oder Metapher, Analogie.
Wie kam es jetzt ganz konkret dazu, dass du dich mit Boxen und Wrestling beschäftigt hast?
Auch das lässt sich sicher wieder von meinem ursprünglichen Interesse an Schauspiel, Darstellung, Drama, Inszenierung, wie auch immer, Körperinszenierung unter anderem herleiten, weil mich Maskerade interessiert, weil mich eben Figurentwicklung interessiert, Körperinszenierung, Körperbilder. Und da bin ich, wenn diese ganzen Sachen zumindest bei mir zusammenkommen, bin ich irgendwie beim Wrestling gelandet und bin da das erste Mal hingegangen und hatte so einen unglaublich klaren Moment, als ich da in diese Zirkuszelt, in dem das damals stattfand, gekommen bin und in diese, ja, sagen wir, subkulturelle Situation, wo keine High Culture stattfindet, sondern ja, irgendwie so eine Form des Entertainments, des athletisch-körperlichen, und hatte das Gefühl, wow, hier kommt jetzt auf einmal alles das erste Mal so zusammen. Es sind die Figuren, es sind die Körper, es ist das ganze Setting, das, so wie das Licht gesetzt ist, es ist die Maskerade, es geht zu einem großen Teil um Männer, und das ist ja auch irgendwie, sagen wir mal, was sich durchzieht durch meine Arbeiten, ein Untersuchen oder ein explizites Interesse an Männlichkeitsbildern. Wenn man sich mit Körperbildern beschäftigt, landet man dann irgendwann zwangsläufig in unserem Breitengraden bei der griechischen Antike und ihren Körperidealen. Und das hat für mich auf einmal in pinkem Spandex und neonfarbenen Masken und so hat sich die griechische Tragödie irgendwo hinterm Berliner Ostbahnhof Anfang des 21. Jahrhunderts aufgetan. Ja,
kann ich total nachvollziehen, dass sich da plötzlich so eine Parallelwelt aufgetan hat. Ne?
Genau, und gleichzeitig dennoch über diesen Bogen schlägt zu, sagen wir mal, dem etablierten Teil der Kultur, der einem bestimmten Kanon entspricht, einer Anerkennung und dem, was irgendwie eben ich jetzt so etwas verkürzt mit High Culture beschreibe.
Hast du dich denn auf Deutschland beschränkt? Oder? Weil, also ich verbinde das immer mit den USA. Wrestling ist für mich USA, ganz klar.
Ich habe auf Deutschland mich beschränkt. Ich wollte ganz ursprünglich für das Wrestling nach Mexiko. Da gibt es das Lucha Libre, das ist nochmal eine etwas andere Form des Wrestlings und nochmal etwas überspitzt, da wo die Figuren tatsächlich auch im Alltag nicht abgelegt werden und wo die Maskerade auch wesentlich geläufiger ist. Das passiert hier im amerikanischen oder dann europäischen Wrestling ja gar nicht ganz so häufig. Das hatte nicht geklappt und dann dachte ich, okay, dann gucke ich mal, wenn ich jetzt gerade nicht nach Mexiko komme, was denn hier so in Berlin stattfindet, und bin tatsächlich auf dieses Wrestling, wie soll ich sagen, das ist nur eine Wrestling-Schule, die so deutschlandweit, aber auch international dann die ganzen Wrestler eingeladen hat zu einem monatlichen Match im Zirkuszelt.
Ja, ich erinnere mich gut daran, wie das dann mit dem Privatfernsehen damals, als ich Teenager war, irgendwie bei uns mit reinschwappte und ich auch durchaus mal diese Wrestling-Kämpfe mir angeschaut habe.
Naja, und es gab, also ich meine, es sah auch bis in die Musik, hat das dann Einzug gehalten, die ganze Kostümierung und so eine Figur wie Gorgeous George, der einer der ersten, also dann Wrestler war, der eigentlich die Macht des Fernsehens und der Übertragung, glaube ich, sehr explizit genutzt hatte in seinem ganzen Wrestling-Auftritten und der eigentlich fast wie so ein Liberace irgendwie da aufgetaucht ist. Und ich glaube, Liberace hat sich tatsächlich auch an Gorgeous George orientiert, also an diesen wahnsinnigen Roben und diesen fast royalen Auftritten und blondierten und gelockten Haaren. Und diese, sagen wir mal, Aneignung, die man sonst kennt, vielleicht noch aus der zum Beispiel Ballroom-Szene, dem Voguing der 70er, 80er Jahre, aber was er jetzt auch wieder eine totale Renaissance erfahren hat. Oder auch aus dem Hip-Hop, dem Aneignen von Bildern, begriffener Sprache, ob jetzt visuell oder textlich, verbal, einer sozialen Zusammenhangs, zu dem man eigentlich keinen Zugang hat, wo es eine Zugangsbeschränkung gibt aufgrund der eigenen sozialen Herkunft, dieses sich aneignen und ja, wie soll ich sagen, transformieren in den eigenen sozialen und kulturellen Zusammenhang. Das finde ich schon auch ein ganz spannendes Thema. Und das ist beim Wrestling auf jeden Fall, also gerade bei so besonders schillernden Figuren, ganz klar zu sehen.
Ja, du hast jetzt gerade auch schon so ein paar schöne Stichworte genannt, und zwar die Fotografie als Sprache. Da sind wir ja mitten noch wieder im Thema. Das Smartphone 2008, 2010 hat da unheimlich viel hervorgebracht und hat quasi dazu geführt, dass wir das Fotografieren viel, viel mehr machen und es vor allen Dingen auch als Sprache verstehen und uns dadurch Nachrichten schicken. Wie hast du das denn erlebt und wie nutzt du das für dich?
Ich glaube, Smartphones, das ist müßig darüber zu diskutieren, ob oder ob nicht, die noch wegzudenken sind sie ja auch gar nicht. Was aber interessanter ist, ist der Umgang damit, und der findet auf unterschiedlichen Ebenen statt. Und bevor ich jetzt zu weit aushole, natürlich in dem, was es an, sagen wir, permanenter Verfügbarkeit, damit auch permanenter eigentlich Kontrolle und Offenlegung und damit sich tragen seiner ganzen auch privaten und Daten hat, ist, sagen wir, für unser Gespräch wahrscheinlich der Umgang mit Bildern, wozu das ja auch hauptsächlich oder zu einem großen Teil benutzt wird, nämlich als Kamera, die man immer dabei hat, mit der man halt auch telefonieren kann, benutzt wird. Der Umgang mit Bildern ist, glaube ich, der daran interessant ist, insofern, dass man quasi Teil eines, sagen wir, Events, eines Ereignisses ist, ein Bild davon macht und dieses auch gleich in die Welt schickt und das alles nicht nur in einer Person stattfindet, sondern auch meistens in einem Moment und die, sagen wir mal, Reflexion dessen, was man eigentlich über diese Bilder kommuniziert, so schnell stattfinden muss, dass es zumindest schwer zu glauben ist, dass das jeder in dieser Schnelligkeit und mit der doch vielleicht noch gar nicht ausreichenden Ausbildung, die wir alle im Umgang mit Bildern genießen, dass man das in diesem Instant-Moment kann.
Fotografie neu denken, der Podcast.
Ja, wir stecken ja da in einer totalen Beschleunigung. Das heißt, ich kann ein Bild machen, den Daumen da drauf halten, während ich das Bild mache, und dann, wenn ich loslasse, wird es schon versendet und man sieht mich, wie ich vor dem Eiffelturm stehe und ein Selfie mache.
Genau, einerseits das, aber das Selfie vor dem Eiffelturm ist im besten Fall einfach nur belanglos und ermüdend, wenn man da, das ist eher wie so eine Ortsangabe, aber in, sagen wir mal, politischen Situationen oder gesellschaftlichen Situationen bekommt es natürlich eine irre Relevanz, die ich jetzt auch gar nicht nur negativ irgendwie betrachten will, aber zumindest an der so deutlich wird, was für eine Verantwortung eigentlich im Umgang mit Bildern liegt und was für eine Verantwortung dementsprechend auch die Ausbildung oder das Erlernen, mit fotografischen Bildern umzugehen und sie vor allen Dingen auch zu lesen. Und was dem für eine Bedeutung zukommt. Und das war ja zumindest mal, ich meine, da sind auch Bilder verbreitet worden mit falschen Unterschriften oder aus Propagandazwecken, das ist ja völlig klar. Aber es gab eine andere Form der Reflexion und Zeit und Einordnung, als das jetzt so der Fall ist. Und ich meine, der Glaube an Bilder ist ja sowieso relativ auch erschüttert. Einerseits überhaupt nicht und gleichzeitig aber an, was sieht man da eigentlich? Stimmt das oder nicht? Diese ganzen Fragen sind, glaube ich, schon welche, die wesentlich präsenter auch in allen Institutionen der Ausbildung sein könnten.
Ja, wie siehst du das bei den Studierenden? Du hast ja auch lange unterrichtet.
Also jetzt, genau, also ich habe in 4 Jahre in München an der Akademie unterrichtet. eine Klasse für Malerei und Zeichnung, interessanterweise, zusammen mit Jorinde Vogt. Aber da ist ja schon, also erstens sind das Kunststudierende, das heißt sowieso schon eine gewisse Sensibilität im Umgang vielleicht mit Bildern, weil man selber versucht, Bilder zu kreieren.
Wo findet dann für dich der Moment statt, wo Fotografie neu gedacht wird?
Ja, das Ganze, sich darüber klar zu werden, dass Fotografie ja überhaupt eigentlich gar keinen Fotografen, Fotografin mehr braucht, um irgendwie permanent in unserem Alltag stattzufinden, weil sie über Kameras, über Überwachungskameras oder über Maschinenkameras, die bestimmte Vorgänge kontrollieren, auch stattfindet. Und was das eigentlich, was sind das eigentlich für Bilder, wenn eigentlich keine Person mehr da direkt dahinter steht? Die findet aber auch natürlich darüber statt, über die, sehr viel so Archivarbeit und neuer Umgang oder anderer Umgang mit Archiven. An diesen Punkten glaube ich, was man ja auch merkt in den Debatten der letzten Jahre, die ja ganz stark auch immer über eigentlich Bilder beeinflusst sind oder von Bildern, die auf einmal so nicht mehr funktionieren oder stehen gelassen werden können. Egal, ob das irgendwie eine Form von Geschlechterbildern ist oder Bildern, die eben gar nicht vorkommen. Sprich, also das sind vielleicht Orte oder Diskurse, in denen ich sagen kann, das finde ich hochspannend.
Fotografie neu denken, der Podcast.
Jetzt gehörst du auch noch, und das finde ich passt auch sehr schön in dieses Thema Fotografie neu denken, du gehörst zu einer Gruppe von Leuten, von Fotografen, von Künstlern und Galeristen und Ausstellungsmachern, die das Düsseldorf Foto Plus gegründet haben. Was hat es damit auf sich?
Genau, wir haben 2020 die erste Ausgabe von Düsseldorf Foto Plus ins Leben gerufen. Mit dem Versuch, unterschiedliche Prozesse und Projekte, die es vorher schon gab, das Photo Weekend, dann eben Düsseldorf Foto und sowieso diese ganz starke Verbindung Düsseldorfs mit der Fotografie zusammenzubringen, weil wir eigentlich von dem klassischen fotografischen Bild, was aber auch so stark noch mit Düsseldorf assoziiert wird, wegkommen wollten und tatsächlich eher zu eben einem Verständnis fotografischer Bilder oder Strategien hinkommen wollten.
Und dann kam die Pandemie.
Genau, ist dann genau in die Pandemie gefallen und ist deswegen vielleicht ein bisschen untergegangen. Es gab aber dennoch einen Abend, an dem fast 60 Ausstellungen geöffnet haben. Und das ganze Programm mit Panels und Vorträgen und Gesprächen und so hat leider nicht stattgefunden. Nichtsdestotrotz steht die zweite Edition jetzt an und bekommt dann auch diesen Untertitel, den wir schon bei der ersten angedacht hatten, aber da noch quasi das Pilotprojekt war sich auch erstmal irgendwie ausformulieren musste, was es da eigentlich für Formen geben kann, wird diese zweite Ausgabe dann einen Untertitel bekommen, nämlich Düsseldorf Foto Plus, und wird eine Biennale für Visual and Sonic Media sein. Und am 13. Mai 2022 eröffnen.
Du kuratierst wieder eine Ausstellung?
Genau, und ich kuratiere da sowohl eine Ausstellung im öffentlichen Raum auf Billboards, planen ein Programm im Kino, also ein Kunstfilmprogramm und eine Ausstellung im ganz klassischen Ausstellungsraum. Als, sagen wir mal so, Markierung der zentralen Ausstellung, die dann hoffentlich in den kommenden Jahren 24, 26, wenn auch eine Form der Förderstruktur sich anders etabliert hat, noch komplexer und größer greift.
Jetzt nochmal nachgefragt, Düsseldorf Foto, also das Plus habt ihr da angefügt. Das Düsseldorf Foto gab es aber auch vorher schon, oder?
Genau. Genau, es gab ganz viele Projekte und Initiativen und versuche immer wieder in Düsseldorf sowas wie eben die Fotografie in Form eines Festivals, in Form eines Wochenendes oder also einer konzertierten Aktion zusammenzubringen. Eine davon war Düsseldorf Foto, die, glaube ich, 2018 stattgefunden hatte, parallel zum Foto Weekend. Also es gab so unterschiedliche Initiativen, die, glaube ich, gar nicht gewollt, aber irgendwie nicht ganz zusammengefunden hatten. Und das ist das, was wir jetzt hier, glaube ich, versuchen.
Ja, das ist schwer in Worte zu fassen, finde ich. Das hatten wir in Regensburg auch. Also diese Frage danach, wie nennen wir das Ganze denn? Weil es gibt ja so viele unterschiedliche Begriffe, die immer nur so Teilaspekte beleuchten.
Ich finde das auch schwer. Ich finde auch Kunstfotografie furchtbar und Foto finde ich furchtbar. Und das einzige Problem ist, dass die Fotografie so komplex ist und über viele Jahre, Jahrzehnte dagegen anarbeiten musste innerhalb eines klassischen Kunstkanons anerkannt zu werden. Das, ich glaube, daher rührt das und weniger jetzt. Also ich meine, im Endeffekt ist es ein Medium, so wie oder ein Tool, eine Technik, ein Werkzeug und eine Art zu denken, um die es da geht.
Ja, sehr schön. Eine Art zu denken und nicht nur eine Abbildung.
Ja, es ist eine Art, also Fotografie ist eine Art zu denken und es ist eine Art, auch das Sehen, wie soll ich sagen, weit gefasster zu verstehen als über, ja, dass man über einen reinen Sehnerv spricht oder sowas. Ich glaube, das ist sehr stark unsere, also wenn man auch die Unterscheidung vielleicht zwischen Sehen und dem Blick macht, also das ist diese ganze Sensibilisierung dafür, wo ist da eigentlich der Unterschied zwischen dem Blick und dem reinen Sehen? Dass diese Sensibilisierung sehr stark auch mit Aufkommen der Fotografie und dem Umgang mit Fotografie zu tun hat. Und insofern, genau, ist das eine Form zu denken, aber eben auch eine Erweiterung des Sehens.
Fotografie neu denken, der Podcast.
Liebe Pola, vielen Dank für das Gespräch. Hat mich sehr gefreut und ich hoffe auf bald.
Lieber Andi, vielen Dank. Es hat mich auch gefreut und ich bin mir sicher, dass das Gespräch weitergeht. Vielleicht spätestens im Rahmen von Düsseldorf Foto Plus.
Ja, wer mehr wissen möchte über Pola Sieverding und ihre Arbeit, der kann sich informieren unter www.artmap.com/Pola Sieverding. Bei Instagram ist Pola Sieverding natürlich auch. Einfach bei Instagram nach Pola Sieverding suchen. Für das Düsseldorf Foto Plus Festival gibt es natürlich auch eine Seite. Das wäre dann www.düsseldorffotoplus.de. Alles in einem Wort. düsseldorffotoplus.de. All diese Informationen habe ich natürlich selbstverständlich für euch und für Sie in den sogenannten Shownotes zum Anklicken, wie gewohnt, zusammengefasst. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Fotografie neu denken, der Podcast. Dankeschön. Ciao, ciao.
Eine Produktion von Studio Andy Scholz 2021.